Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Das Timing scheint perfekt. Gerade jetzt, wo die wirtschaftliche Stimmung hierzulande ziemlich düster ist, lässt der US-Tech-Riese Google die Sonne strahlen und kündigt noch nie dagewesene Investitionen des Unternehmens in Deutschland an. Zusammen mit Vizekanzler Klingbeil verkündete man heute stolz, Google wolle 5,5 Milliarden Euro ins Land bringen für den Neubau von Rechenzentren und den Ausbau verschiedener Standorte wie München, Berlin oder in der Nähe von Frankfurt am Main. Klingt gut, aber wollte sich die Regierung nicht gerade jetzt unabhängiger von der wachsenden Macht der amerikanischen Tech-Konzerne machen? Svea Eckert und Ole Hilgert über das Für und wieder dieses Milliardeninvestments.
Krebs heilen mit künstlicher Intelligenz. Beim Startup Mindpeak in Hamburg wollen sie genau das. Hier eine Tumorzelle, die von Medizinern markiert wird, um die KI zu trainieren, das Ergebnis besser zu machen. Die Software hilft, Krebstherapien individuell abzustimmen. Dabei müssen riesige Datenmengen verarbeitet werden.
Der Bedarf an Rechenleistung für KI steigt die ganze Zeit. Es werden immer mehr Daten generiert, insbesondere in der Krebsdiagnostik. Und je mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen, desto günstiger ist es am Ende für das Gesundheitssystem auch das auszurechnen. Und entsprechend besser wird die Patientenversorgung.
Rechenpower wird gebraucht. Deshalb wird im hessischen Dietzenbach gebaggert. Hier entsteht ein neues Rechenzentrum, Teil des milliardenschweren Investitionsprogramms von Google. Das verkündete der US-Tech-Gigant heute bei einem Pressetermin gemeinsam mit Vizekanzler Klingbeil. Das Ziel, deutsche Unternehmen als Kunden gewinnen.
Wir haben gerade unser größtes Investitionsprogramm in Deutschland bekannt gegeben. 5,5 Milliarden Euro, die wir in den nächsten Jahren hier in Deutschland investieren wollen. Wir tun das, weil wir große Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen und insbesondere nach dem Thema KI sehen.
Deutschland hinke beim Ausbau von Rechenzentren international hinterher, warnt der Branchenverband. Für den Vizekanzler auch deshalb ein Signal.
Wir sind stark in der Forschung, wir sind stark in Innovation und wir haben hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen freut es mich wirklich außerordentlich, dass mit Google ein internationaler Top-Player die Entscheidung getroffen hat.
Neben Dietzenbach baut Google weitere Standorte aus. Die Region hofft auf neue IT-Arbeitsplätze. Die Anlagen sollen einmal vollständig mit erneuerbarer Energie laufen. Und die Gemeinde freut sich, dass die Abwärme sinnvoll genutzt werden kann.
Da drängt es sich natürlich auf und es liegt nahe, dass man die Fernwärme direkt einspeist. Und das ist ja heute von Google auch genannt worden. Man will als 2000 Wohnungen, Wohneinheiten mit der Abwärme, mit der Fernwärme versorgen.
Deutschland will aufholen. Erst vergangene Woche kündigte die Telekom gemeinsam mit Chiphersteller Nvidia eine milliardenschwere Kooperation an. Bei aller Euphorie. Seine hochsensiblen Patientendaten will der Hamburger Unternehmer nicht in einer US-Cloud speichern.
Jede Industrie muss für sich selbst das Risiko einschätzen, was es bedeutet. Für manche Daten, denke ich, ist es völlig unkritisch, auf einem europäischen Server, der von Google gehostet wird, zu liegen. Wenn es um Patienten geht, da gehen wir keine Kompromisse ein.
Die Start-up-Gründer hoffen trotzdem von den Investitionen zu profitieren. Etwa durch günstigere Rechenleistung in Deutschland.
Ja, was bedeuten die Milliardeninvestitionen von Google in Deutschland? Darüber konnte ich am Abend mit der Digitalexpertin Friederike Kaltheuner sprechen, die für den US-amerikanischen Think Tank AI Now Institute arbeitet. Guten Abend, Frau Kaltheuner.
Guten Abend.
5,5 Milliarden Euro als Rekordinvestition von Google in Deutschland und auch andere Tech-Konzerne wie Microsoft investieren Milliarden. Wer profitiert denn am meisten davon?
Also von dieser konkreten Investition profitiert primär Google. Es wäre natürlich wunderbar, wenn Milliarden in Städte wie Hanau oder ganz allgemein nach Deutschland fließen würden. Die Realität sieht aber leider ganz anders aus. Wenn man sich Rechenzentren vorstellt, das sind nicht Fabriken, in denen 10.000, 20.000 Menschen arbeiten, sondern Rechenzentren schaffen vor allen Dingen erstmal Jobs im Bau, die sind temporär. Und wenn wir uns in den USA anschauen, was langfristig passiert, im Schnitt schaffen Rechenzentren 12 Jobs langfristig. Dazu kommt, wir bauen derzeit vor allen Dingen Rechenzentren für sehr große KI-Modelle. Und diese Art von Infrastruktur ist so spezialisiert, dass 70% des Geldes wieder zurück in die USA fließt. Denn auch Google muss für diese Art von Rechenzentren die Chips der US-Firma Nvidia kaufen. Das heißt, das meiste Geld fließt gar nicht nach Deutschland, sondern wieder zurück in die USA. Was noch dazu kommt, ist, Rechenzentren brauchen extrem viel Energie. Wir sehen das auch im US-Bundesstaat Georgia. Für ganz normale Stromverbraucher hat sich der Preis für Strom in den letzten 2 Jahren um 36% erhöht. Das ist unglaublich viel und das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Wir sehen ähnliche Entwicklungen auch in der Europäischen Union, zum Beispiel in Irland.
Es wirkt ja wie so ein Widerspruch, ne? Einerseits wird die Investition jetzt gefeiert, andererseits wollen europäische Länder ja auch dringend Strategien für die digitale Unabhängigkeit Europas entwickeln. Also was bedeuten Google-Investitionen für Europas Streben nach digitaler Souveränität?
Also diese Ankündigung von heute heißt zunächst, dass der Status quo weiter zementiert wird. Die Art und Weise, wie diese Ankündigung politisch gefeiert wird, sendet meiner Meinung nach auch das völlig falsche Signal eine Woche vor dem deutsch-französischen Gipfel, in dem es genau um digitale Souveränität gehen soll. Vielleicht noch dazu, Souveränität heißt mehr als der Standort, an dem Daten stehen. Souveränität heißt auch mehr als Datensicherheit. In der Souveränität geht es darum, die eigene Infrastruktur zu kontrollieren. Und wenn diese Infrastruktur in ausländischer Hand ist, dann ist das nun mal einfach nicht der Fall.
Okay, das heißt, die technologische Abhängigkeit, die wächst, wenn ich das richtig verstehe. Welche Gefahren verbinden sich denn damit konkret?
Also ganz konkret geht es um nationale Sicherheit in Themen wie Handelskonflikten oder auch wenn es um transatlantische Zerwürfnisse geht, kann so eine infrastrukturelle Abhängigkeit plötzlich zum Gesprächsthema werden. Das ist das Erste. Ich finde eigentlich noch viel interessanter die wirtschaftliche Komponente. Gerade im KI-Bereich, wenn man sich anschaut, jeder kennt ChatGPT und die Firma OpenAI dahinter. Diese Firma schreibt immense Verluste. Im letzten Quartal waren es 12 Milliarden. Das Geld wird nicht mit den KI-Modellen gemacht, sondern das Geld wird auf der Infrastrukturebene gemacht. Und solange Europa da strukturell abhängig ist, können wir auch quasi diese Revolution nicht wirklich davon profitieren.
Sie haben verschiedene nationale Parlamente beraten, auch das europäische. Was kann man denn machen gegen die scheinbar übermächtigen Tech-Konzerne, von denen jetzt so oft die Rede ist?
Also das Problem existiert nicht erst seit gestern. Das ist über Jahre entstanden und wir haben es verschlafen, das wirklich ernsthaft anzugehen. Ich glaube, das Wichtigste ist die Marktkonzentration, die wirklich hier besteht, sowohl im KI-Markt als auch im Hyperscaler-Cloud-Markt. Dieser Markt funktioniert nicht frei. Das sage nicht ich, das sagt die Wettbewerbsbehörde der Europäischen Kommission, das sagt die britische Wettbewerbsbehörde. Unter Biden haben das auch die amerikanischen Behörden gesagt. Also dieser Markt funktioniert nicht. Es gibt Instrumente auf der europäischen Ebene, auch auf deutscher Ebene, die man nutzen könnte. Dazu braucht es aber auch den politischen Willen, es wirklich zu tun. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, man sollte vielleicht genau in dieser Situation nicht auch noch die Gesetze wieder zurücknehmen und zurückrudern. Und diese Woche haben wir erfahren, dass genau das in Brüssel gerade passiert. Wenn der Markt so konzentriert ist, dann profitieren natürlich hauptsächlich die dominanten Firmen davon, dass die Regeln leichter werden. Und letztendlich braucht es Investitionen. Also regulieren alleine reicht nicht, aber regulieren öffnet den Markt, in dem Innovationen und Alternativen überhaupt erst entstehen können. Und wenn wir Geld in die Hand nehmen, das macht die Kommission, das macht auch Deutschland, dann ist es wichtig, dass wir nicht versuchen, das US-Modell nachzubauen, denn das können wir nicht, sondern dass wir wirkliche Alternativen schaffen. Gerade in Deutschland gibt es ein tolles Modell. Die Sovereign Tech Agency ist ein Ansatz, in Open Source zu investieren, in ganz andere Ansätze, außerhalb dieser Logik, in der sowieso nur die Firmen profitieren, die sowieso schon den Markt dominieren.
Sagt Friederike Kaltheuner, Digitalexpertin, und wir sagen vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Er radelt und wandert gerne durch seine Heimat, das Sauerland, also ganz erdverbunden, aber er hebt auch mal ab. Ein Kanzler, der fliegen kann. Das hat doch was. Und das hat es auch noch nicht gegeben. Und noch etwas macht Merz in seinem Job einzigartig. Er ist bislang der einzige Kanzler, der im Amt seinen 70. feiert. Also für weitere Superlative und Alleinstellungsmerkmale muss er allerdings noch viel arbeiten. Auch heute, an seinem runden Geburtstag. Laut Merz ein ganz normaler Tag. Naja, also so normal nun auch wieder nicht. Tina Handel.
Wer kennt's nicht? Man kriegt ein unpraktisches Geschenk, aber dafür mit Symbolwert. So eine Deutschlandflagge vom Reichstag, Quadratmeter stark, die schenkt heute die Unionsfraktion ihrem Kanzler. Dazu Blumen und, na klar, Krawatten.
Nochmal drei neue. Manche würden sagen, damit du immer deine Fraktion am Hals hast.
Ein bisschen Sticheln am Ehrentag. Happy Birthday von der Fraktion, die ihrem Kanzler nicht immer folgt.
Vielen Dank. Freue mich sehr.
Mit 70 Jahren Zeit für Reflexion, ob die Merz heute hat. Zeit für die großen Fragen. Ist noch alles offen? Ändert man sich noch oder nicht?
Zwischen 70 und 80 ändert sich man nicht so. Ja, kann ich bestätigen.
Man ist so dann getrennt von das Leben der jüngeren Generation. Dieses Problem habe ich mit meinen Eltern und sie sind noch ein bisschen jünger als Merz.
Doch, man lernt dazu, aber man bleibt im Wesen, was man ist.
Bleiben, was man ist? Merz hat sich im Kanzleramt durchaus verändert, sagt eine seiner Biografinnen.
Ich würde sagen, er hat dazu gelernt, dass es kompromisslos, so wie er ja im Wahlkampf oft aufgetreten ist, nicht funktioniert, wenn man von einem Koalitionspartner abhängig ist.
Der Jubilar selbst bleibt heute wortkarg. Feierlichkeiten nicht öffentlich, vielleicht auch, weil 70 plus unliebsame Debatten auslösen könnte.
Das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist doch, dass die Leute jetzt schon über seine Nachfolge anfangen zu spekulieren. Also über die Frage, was kommt eigentlich nach Friedrich Merz?
Denn so einen, pardon, alten Regierungschef, das gab es zuletzt mit Konrad Adenauer. Der war mit 70 noch nicht mal Kanzler und hatte mit 80 Glückwünsche aus aller Welt, aber auch Debatten am Hals, die Merz bekannt vorkommen dürften. Er mahnte,
für die allgemeine Wehrpflicht einzutreten, und dass die Dauer der allgemeinen Wehrpflicht sich richten müsse nach den militärischen Notwendigkeiten, nach der NATO. Denn an manchen Stellen draußen war man in Sorge, wie in der SPD.
Ach ja, SPD, Wehrpflicht, da sind wir wieder an einem Novemberabend 2025. Gerade treffen die Partygäste ein und machen für einen Moment Koalitionsknatsch vergessen.
Wir haben ein hervorragendes Verhältnis, das haben wir entwickelt in den letzten Monaten. Und da wünsche ich ihm alles Gute für das kommende Lebensjahr.
Wenn die Party vorbei ist, bleibt viel zu tun für Deutschlands 70-plus-Kanzler.
Solidarität ist innerhalb einer Staatengemeinschaft wie der EU etwas Feines, wenn sie denn funktioniert. Das gilt auch für den heute vorgestellten Solidaritätsmechanismus als Teil des neuen EU-Migrations- und Asylpakts. Der besagt, dass Länder wie Deutschland, die in den vergangenen Jahren schon sehr viele Geflüchtete aufgenommen haben, nun entlastet werden sollen. Demnach müsste Deutschland im kommenden Jahr keine Migranten aus anderen EU-Staaten aufnehmen, so die EU-Kommission in Brüssel heute. Klingt nach einem fairen Prinzip, klappt aber nur, wenn alle in der Gemeinschaft mitmachen. Und genau da dürfte der Haken sein. Tobias Dammers.
Eine alte Messehalle auf der Insel Kreta, inzwischen eine Aufnahmeeinrichtung für Migranten, die über das Mittelmeer in Griechenland angekommen sind. Bilder aus diesem Jahr, Szenen, wie es sie seit langem an den EU-Außengrenzen gibt. Griechenland ist eines von vier Ländern, die besonders viel Migrationsdruck haben, wie es die EU-Kommission formuliert. Sie hat dazu heute, nach mehrmaligem Verschieben, erstmals einen Bericht vorgelegt. Er soll die statistische Grundlage für ein zukünftiges Umverteilungs- und Solidaritätssystem sein. Griechenland, Italien oder Spanien könnten demnach Hilfe aus einem sogenannten EU-Solidaritätspool beanspruchen, indem sie Geld aus anderen Ländern erhalten oder Migranten weiterschicken. Solidarität ist dabei flexibel zu gestalten. Länder können andere Mittel wählen, wenn sie keine Menschen aufnehmen wollen. Die Aufnahme ist nicht verpflichtend. Auch Staaten wie Deutschland oder Frankreich müssen vorerst keine weiteren Migranten aufnehmen oder Geld überweisen, weil sie bereits überdurchschnittlich viele Menschen aufgenommen haben.
Wir haben aus unserer Sicht eine gute Vereinbarung gefunden, in der unsere Aufnahmen, hohen Aufnahmezahlen der Migration der Vergangenheit in der Zukunft mit angerechnet wird, sodass wir für die Zukunft weniger Belastungen zu erwarten haben. Andere Länder müssen dann etwas mehr schultern. Das ist Teil einer fairen Vereinbarung und fairen Lastenverteilung.
Aber was ist fair? Genaue Zahlen dazu, wie viele Migranten in welche Länder umgesiedelt werden sollen oder wer wie viele Ausgleichszahlungen leisten soll, wurden nicht veröffentlicht. Im Raum stehen rund 20.000 Euro Ausgleich pro Person, falls weniger betroffene Staaten wie Dänemark, Luxemburg oder Portugal keine Migranten aus anderen EU-Ländern aufnehmen möchten. Das Solidaritätsprinzip ist ein zentraler Eckpfeiler einer großen Reform der EU-Migrationspolitik, sagen Experten. Diese soll ab dem kommenden Sommer verbindlich gelten.
Tatsächlich ist Solidarität schon eine ganz alte Diskussion innerhalb der EU. Sie wurde von Ländern wie Italien oder Griechenland schon jahrelang gefordert. Der Unterschied ist, dass das jetzt in Recht überführt worden ist. Also das ist nicht mehr etwas, das die Staaten an sich auswählen können, sondern das müssen sie tun.
Die EU-Länder müssen den Vorschlägen der EU-Kommission zu den Solidaritätsdetails allerdings noch zustimmen. Manche, zum Beispiel Ungarn oder Polen, haben bereits Widerstand angekündigt. Insgesamt, auch das eine Botschaft aus Brüssel heute, ging die Migration in die EU zuletzt aber zurück. Die Zahl der illegalen Einreisen etwa sei um rund ein Drittel gesunken.
Kommen wir zu denen, die die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland fundamental ablehnen. Sogenannte Reichsbürger stehen immer wieder im Fokus der Behörden, weil innerhalb der Szene gewaltbereite Umsturzpläne vorangetrieben werden. Der Staat als Feindbild, den sie nicht anerkennen. Ermittler haben gestern Abend in Dortmund einen mutmaßlichen Reichsbürger festgenommen. Er soll im Darknet zu Anschlägen auf Politiker und Menschen des öffentlichen Lebens aufgerufen und um Spenden geworben haben, um diese Pläne zu verwirklichen. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Caroline Wissing.
Dortmund-Dorstfeld. Hier stürmen gestern am späten Abend Polizeikräfte der Spezialeinheit GSG 9 die Wohnung von Martin S. und nehmen ihn fest. Er soll zum rechtsextremistischen Teil des sogenannten Reichsbürgermilieus gehören. Heute wird er dann nach Karlsruhe gebracht. Dort ordnet ein Richter am Bundesgerichtshof Untersuchungshaft für ihn an. Der Vorwurf: Terrorismusfinanzierung.
Nach unseren Erkenntnissen hat er spätestens seit Juni 2025 im sogenannten Darknet eine Plattform anonym betrieben. Und auf dieser Plattform hat er zu Anschlägen auf Politiker und Personen des sonstigen öffentlichen Lebens aufgerufen. Hierzu hat er auf dieser Plattform Namenslisten mit konkreten Namen von Zielpersonen veröffentlicht.
Altbundeskanzlerin Angela Merkel soll auf dieser Todesliste stehen, genauso wie ihr Nachfolger Olaf Scholz. Martin S. soll auf seiner Plattform zu Spenden in Form von Kryptowährung aufgerufen haben, um potenzielle Attentäter bezahlen zu können. Der 49-Jährige, ein deutsch-polnischer Staatsbürger, ist den Sicherheitsbehörden schon länger bekannt. Vor allem war er bei Demos von Corona-Leugnern und sogenannten Querdenkern aufgefallen. Entsprechende Inhalte teilt der IT-Fachmann auch auf seinem Profil im Netzwerk LinkedIn. Die Szene überschneidet sich teilweise mit dem rechtsextremen Spektrum. Der Dortmunder Journalist Robert Rutkowski hat Martin S. immer wieder bei Corona-Demos gesehen.
Der ist mitgelaufen, hat aber im Prinzip also sich angeschlossen der Gruppe, um eben auch präsent zu zeigen. Aber irgendwie hauptsächlich habe ich ihn dann sonst bei Nazi-Demos gesehen.
Wie hier bei einem Trauermarsch für einen verstorbenen Neonazi 2021. Dortmund-Dorstfeld, wo Martin S. bislang wohnte, galt lange Zeit als Neonazi-Hochburg. Führende Köpfe der Szene wanderten dann in den vergangenen Jahren nach Ostdeutschland ab. Das bedeutet aber nicht, dass die Rechtsextremen nicht weiter auch in Dortmund aktiv seien, sagen Beobachterinnen.
Die Szene selbst lässt sich auf der Straße wenig bis gar nicht sehen. Das Entscheidende passiert im Untergrund, nicht sichtbar auf den ersten, auch nicht auf den zweiten Blick. Und wir sehen bei diesem Fall, wie gefährlich dann auch eine Neonazi-Szene hier ist.
Ob Martin S. seine Plattform mit den Todeslisten allein erstellt hat oder ob er eingebunden war in ein größeres Netzwerk, das prüfen jetzt die Ermittler in Karlsruhe.
Es ist eine Wahl, die von Misstrauen geprägt ist. Eigentlich sind 32 Millionen Menschen dazu aufgerufen, im Irak ein neues Parlament zu wählen. Nur 21 Millionen haben sich überhaupt dafür registriert. In der Region gilt der Irak seit einigen Jahren als vergleichsweise stabil. Nach der US-Invasion 2003 hatten sich in den Folgejahren Dutzende schiitische Milizen im Land gegründet. Einige von ihnen mit engen Verbindungen in den Iran. Aber auch die USA versuchen weiter Einfluss zu nehmen. Ramin Sina berichtet aus Bagdad darüber, was die Irakerinnen und Iraker vor dem Hintergrund dieser Wahl am meisten beschäftigt.
Schlussspurt im Wahlkampf, letzte Termine, letzte Gespräche. Fatin al-Rarouli lädt Unterstützerinnen ein in ihr Wahlkreisbüro in Bagdad. Früher war sie Professorin für Pädagogik, seit 3 Jahren sitzt sie im irakischen Parlament. Ihre Botschaft, dem Land gehe es nach Jahrzehnten des Krieges so gut wie lange nicht. Was die Stabilität angeht, die Sicherheit, das ist ein himmelhoher Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren und das zahlt sich aus. Es gibt viel mehr Investitionen in den Irak. Doch viele Menschen in ihrem Viertel spüren diesen Aufschwung kaum. Sie kommen mit Formularen, Anträgen, Sorgen. Sie bitten um Strom, Wasser, Gas. Die Bürokratie sei oft eine Hürde, sagt al-Radarouli. Helfen beginne im Kleinen. Bei Arbeitslosen, bei Witwen und bei alleinerziehenden Frauen. Die Straßen ihrer Hauptstadt, zugepflastert mit Wahlplakaten, mehr als 250 Parteien, fast 8000 Kandidatinnen und Kandidaten wollen ins Parlament. Doch viele Wahllokale bleiben leer, auch weil viele Menschen vom Staat enttäuscht sind. Das Volk hat nicht mehr viel Vertrauen in die Kandidaten und ihre Versprechen. Die Korruption ist die Grundlage der Krise dieses Landes. Auch die Klimakrise trifft das Land hart. Früher floss hier der Tigris. Heute steht Umweltaktivistin Rima Safar im trockenen Flussbett. Kaum ein Land leidet so sehr unter den Folgen des Klimawandels wie der Irak. Viele Bauern müssen ihre Felder aufgeben. Und doch spielt Klimaschutz im Wahlkampf kaum eine Rolle. Im Süden des Landes ist die Lage noch 10-mal schlimmer. Dort, im Marschland, werden viele Stämme aus ihrer Heimat vertrieben. Ich erwarte, dass die nächste Regierung das Thema endlich zur Priorität macht. Es geht nicht nur um die Umwelt, sondern um die Lebensgrundlage des Volkes. Viele junge Irakerinnen und Iraker fordern Veränderung. Sie verlangen von der Regierung Maßnahmen gegen Wassermangel, protestieren gegen Korruption und gegen den Einfluss von Iran-nahen Milizen im Land. Ministerpräsident al-Sudani sprach im Wahlkampf lieber über wirtschaftlichen Aufschwung. Sein Spitzname der Baumeister. In Bagdad wird viel gebaut, doch vom Bauboom profitieren vor allem Großinvestoren, selten junge Unternehmer. Kandidatin al-Rarouli versucht nach ihrer Stimmabgabe Zuversicht zu versprühen. Die Priorität und die Aufmerksamkeit wird in Zukunft den jungen Leuten gelten, insbesondere der Schaffung von Arbeitsplätzen. Doch viele Menschen im Irak sehen die Wahl vor allem als Machtpoker der alten Eliten. Das Wahlergebnis soll morgen verkündet werden. Danach wird wieder verhandelt werden müssen zwischen schiitischen, sunnitischen und kurdischen Fraktionen. Wie die künftige Regierung aussehen wird, ist schwer auszumachen. Zu verschachtelt ist das politische System des Irak.
Ramin Sina in Bagdad. Ramin, die Ergebnisse sind noch nicht da, aber was lässt sich über die Wahlbeteiligung sagen? Denn die spiegelt ja auch das Vertrauen in die Politik.
Ja, da sind die Zahlen gerade gekommen. Etwas mehr als 50% der wahlberechtigten Irakerinnen und Iraker sind zur Wahl gegangen. Bei der vergangenen Wahl vor 4 Jahren, da waren es 41%, also es hat ein bisschen zugelegt. Das ist sicherlich positiv. Zum Vergleich 2005 bei der ersten Wahl nach dem Sturz von Saddam Hussein, da waren es noch 80%. Also insgesamt über die Jahre gesehen haben schon viele Menschen das Vertrauen in diesen Wahlprozess verloren. Wenn wir mit den Menschen auf der Straße sprechen, dann hören wir immer wieder, es seien immer die gleichen Familien, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Ob Nuri al-Maliki, den haben wir im Beitrag kurz am Ende gesehen, oder die Familien Barzani oder Talabani bei den Kurden. Es sind sie, die entscheidend sind, wenn es dann auch um die Verhandlungen geht. Die dürften morgen starten, wenn das Wahlergebnis da ist. Es ist nicht automatisch so, dass die Partei, die die meisten Stimmen hat, auch den Ministerpräsidenten stellt. Nein. Politische Allianzen, verschiedene politische Blöcke, die wechseln oft die Seiten. Einige versuchen Druck auszuüben, indem sie Massen mobilisieren, auf die Straße schicken. Andere drohen mit Milizen. So war es in der Vergangenheit. Also Regierungsbildung im Irak, die kann lange dauern und die hatte es in der Vergangenheit auch oft in sich.
Welche Bedeutung hat denn die Wahl für die insgesamt immer noch instabile Region?
Ja, vor allem die Regierung in Teheran, im Nachbarland Iran, die dürfte ein Interesse haben, den Einfluss im Irak nicht zu verlieren. Der Einfluss des Iran in der Region geopolitisch, der hat abgenommen im vergangenen Jahr. Der Verbündete, die Hisbollah im Libanon, ist geschwächt. Assad in Syrien gefallen und viele sagen, da bleiben nur die starken schiitischen Milizen im Irak. Einige dieser Milizen haben erstmals Kandidaten aufstellen lassen für diese Wahl. Also es scheint der neue Stil zu sein, zu versuchen, noch mehr Teil des politischen Systems im Irak zu werden. Diejenigen, die die Milizen ablehnen, die hoffen, dass in Zeiten, in denen sich die Machtverhältnisse im Nahen Osten dramatisch ändern, es womöglich die Zeit ist, in dem auch der Irak unabhängiger werden könnte von ausländischen Kräften.
Ramin Sina in Bagdad, herzlichen Dank.
Gerne.
Und wir kommen jetzt zu dir, Susanne, mit weiteren Nachrichten des Tages.
In Brandenburg spitzt sich die Krise in der Regierungskoalition von SPD und BSW zu. 4 der insgesamt 14 Abgeordneten von Bündnis Sahra Wagenknecht haben heute ihren Austritt aus der Partei erklärt. In einer gemeinsamen Stellungnahme sprechen sie unter anderem von autoritären Tendenzen innerhalb des BSW. Sie kündigten an, Teil der Fraktion bleiben zu wollen. Noch ist nicht klar, welche Auswirkungen die Austritte auf den Fortbestand der Koalition haben werden. Im Streit über das Urheberrecht bei künstlicher Intelligenz ist ein erstes Urteil gefallen. Das Landgericht München entschied über die Verwendung von Liedtexten unter anderem von Herbert Grönemeyer, Reinhard May und Helene Fischer. Wenn sie in Systeme wie ChatGPT eingespeist werden, steht den Autoren eine Lizenzgebühr zu. Und auch jedes Mal, wenn das Programm einen solchen Text herausgibt, wird eine Vergütung fällig. Der Betreiber von ChatGPT, OpenAI, will das Urteil nicht hinnehmen. Die Bedrohung durch Cyberangriffe in Deutschland bleibt hoch. Das ist das Ergebnis des Lageberichtes des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, der heute in Berlin vorgestellt wurde. Bundesinnenminister Dobrindt sprach von steigenden Gefahren durch staatlich gelenkte Gruppen aus dem Ausland. Im Fokus habe zuletzt die öffentliche Verwaltung gestanden. Das BSI erklärte, viele Institutionen und Unternehmen machten es den Hackern immer noch zu leicht.
Im Januar trieb er auf einmal vor der Küste Rügens, dieser alte Öltanker. Er war weder beleuchtet, noch konnte er manövrieren. Das Schiff mit dem Namen Eventin soll zur russischen Schattenflotte gehören. Notschlepper zogen das Schiff vor Sassnitz an der Ostküste der Insel. Ein Dreivierteljahr später liegt es dort immer noch und sorgt für Unruhe bei den Inselbewohnern. Sie befürchten, eine Umweltkatastrophe sollte Öl auslaufen. Martina Radke und Alexa Höber über den Öltanker mittendrin in Lohme auf Rügen.
Das Panorama-Hotel Lohme auf der Insel Rügen. Matthias Ogilvy führt es seit 34 Jahren. Der berühmte Kreidefelsen liegt nur wenige Kilometer entfernt. Deshalb kommen die Gäste, erzählt der Hotelier. Sein Hotel steht oben auf der Steilküste.
Wir haben hier Nationalpark, Weltnaturerbe und eine unvergleichliche Landschaft.
Den Blick auf die Ostsee kann der Hotelier aber nicht mehr unbeschwert genießen. Und das hat mit diesem Schiff zu tun, dem Öltanker Eventin. Er hat knapp 100.000 Tonnen Öl geladen. Der Tanker soll zur sogenannten russischen Schattenflotte gehören und liegt nur wenige Kilometer von Ogilvys Hotel entfernt. Der Hotelier macht sich große Sorgen, dass ein Sturm das Schiff beschädigen könnte und auslaufendes Öl die Küste erreicht.
Also der Tourismus würde in Vorpommern zum Erliegen kommen. Denn die Pommersche Bucht, da grenzen an Rügen, Usedom, unsere Nachbarinsel, Stralsund, Greifswald. Ja. Also es wäre, als ob ein Meteorit eingeschlagen ist.
Doch wie groß ist das Risiko? Der deutsche Zoll hat das Schiff beschlagnahmt. Danach wurde es an seinen jetzigen Ankerplatz gebracht. Die zuständigen Sicherheitsbehörden würden die Gefährdungslage ständig bewerten, heißt es. Der Liegeplatz sei sicher. In Hamburg befürchtet Greenpeace, dass es bei einem starken Sturm zu einem Ölaustritt aus der Eventin kommen könnte. Von dem renommierten Helmholtz-Zentrum Herion hat die Umweltorganisation die mögliche Ausbreitung nach einem Ölunfall simulieren lassen. Unterschiedliche Ölsorten, Strömungs- und Windverhältnisse wurden einbezogen. Das Worst-Case-Szenario:
Wetterverhältnisse wie bei der Sturmflut im Oktober 2023 vor Rügen. Die wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen, dass aus dem Schiff austretendes Öl bei solchen Wetterverhältnissen sehr schnell die nahegelegene Küste erreichen würde.
Dann hätten wir eine Ölkatastrophe historischen Ausmaßes vor Rügen. Das würde uns nicht Monate oder Jahre beschäftigen, sondern wahrscheinlich Jahrzehnte.
Die Eventin liegt nun schon seit fast 10 Monaten vor der Küste Rügens. Näher als eine Seemeile dürfen nur wenige Schiffe ran. Die Küstenwache sichert die Eventin ab. Das Versorgungsschiff Norman hat eine Ausnahmegenehmigung. Es darf zum Öltanker fahren, um die Menschen an Bord zu versorgen. Denn auch wenn die Eventin seit Monaten unbewegt an ihrem Ankerplatz liegt, aus Sicherheitsgründen muss eine Crew an Bord sein. 16 Personen sind es aktuell. Sie kommen aus Indien und Georgien. Cindy Synram koordiniert die Versorgung mit Proviant. Weltpolitik spiele dabei keine Rolle.
Wir versorgen jedes Schiff. Für mich ist das Politische nicht wichtig. Für mich ist immer die Crew ausschlaggebend und von daher ist es egal, ob es die Eventim ist.
Im Hafen von Sassnitz wird das Versorgungsschiff beladen.
Tomaten, Ingwer, Salat, Gewürze.
Ketchup.
Dass die Eventin überhaupt noch hier liegt, hat mit einem juristischen Streit zu tun. Der bisherige Eigentümer mit Sitz auf den Marshallinseln wirft dem deutschen Zoll vor, das Schiff zu Unrecht beschlagnahmt zu haben. Ein geopolitisch brisanter Präzedenzfall, der mittlerweile den Bundesfinanzhof beschäftigt. Solange der Rechtsstreit dauert, darf das Schiff nicht bewegt werden. Auf Rügen ist der Tourismus der Hauptwirtschaftszweig. Für viele ist die Eventin vor der Küste ein echtes Problem.
Ja, die muss so schnell wie möglich weg. Sie liegt seit fast einem Jahr vor Rügen.
Und ich finde, die Regierung geht sehr lax damit um und bringt die Bevölkerung in ziemliche Ängste.
Große Weltpolitik vor der Insel Rügen. Wann der Tanker verschwindet, ist derzeit völlig offen. Zusätzlich zur Klage in Deutschland hat der bisherige Schiffseigner eine weitere auf EU-Ebene eingereicht.
11.11., 11.11 Uhr, Startschuss für die 5. Jahreszeit in den rheinischen Karnevalshochburgen Mainz, Düsseldorf und natürlich Köln. Dort haben den symbolischen Auftakt der närrischen Zeit heute tausende Jecken mit dem Dreigestirn gefeiert und das bei bestem Wetter. Ja, ob es so viel Sonnenschein auch in den kommenden Tagen gibt, das wollen wir jetzt natürlich von Claudia wissen.
Ja, Jessy, gibt es erst einmal bis Freitag für die meisten wirklich Sonne pur und viel zu warm für Mitte November mit Temperaturen von, naja, so 15 bis 21 Grad sogar im Südwesten. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Dieses Tiefdruckgebiet hier westlich von uns, das hängt da schon die ganze Zeit, kommt nicht weiter, weil wir unter Hochdruckeinfluss liegen. Aber ein Tiefdruckgebiet, das verlagert sich jetzt weiter in den Norden Skandinaviens. Auf der Rückseite dieses Tiefs kommt, wenn dann erstmal warme Luft zu uns gekommen ist, Ende der Woche deutlich kühlere Luft und da kommen dann auch wieder Wolken und es regnet und es wird nasser und ungemütlicher. Aber die Temperaturen jetzt sind erstmal deutlich zu hoch, nämlich zu hoch für das, was man jetzt Mitte November erwarten durfte. Das ist hier dargestellt mit der gestrichelten Linie. Und Sie sehen, in Saarbrücken geht es auf 18, 19 Grad rauf. Donnerstag, Freitag dann langsam Temperaturrückgang. Und in der nächsten Woche kommen wir dann wahrscheinlich da raus, was wir jetzt wirklich erwarten dürften. Das sind nämlich gerade mal so 6, 7 Grad. In der Nacht ist es erst einmal locker bewölkt oder sternenklar. Es wird sich dann verbreitet, wieder Nebel bilden oder ausbreiten. Über den Norden ziehen jeweils dichtere Wolken. Das gilt genauso auch für morgen. Und Nebelfelder, die in der Nacht sich gebildet haben, die werden sich morgen im Laufe des Vormittags, Mittags auflösen. Richtung Donau und Bodensee könnte das eine etwas zähere Angelegenheit sein. Jetzt in der Nacht sinken die Temperaturen meist auf Werte zwischen 10 und 2 Grad. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von verbreitet 13 bis 18 Grad. Vor allem im Westen und Süden wird es ziemlich warm, aber auch sonst Temperaturen meist 14 bis 16 Grad. Die nächsten Tage bringen erstmal noch viel Sonnenschein, vor allem über der Mitte und im Süden am Donnerstag. Dann sogar in den mittleren Höhenlagen, Freiburg und Ähnliches, an die 21 Grad. Von Norden kommen im Laufe des Tages schon dichtere Wolken und erste Tropfen. Und Freitag wird sich das Tiefdruckgebiet dann ausbreiten, ein bisschen mehr in die Mitte vorankommen. Und dann wird es von Norden her zum einen nass und dann auch peu à peu immer kühler.
Ich würde sagen Dankeschön und auf Wiedersehen und bis bald, Claudia. Dankeschön. Das waren die Tagesthemen für heute. Im Anschluss begrüßt Sandra Maischberger hier im Ersten ihre Gäste.
Darunter noch Parteivorsitzende des BSW, Sarah Wagenknecht.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Wir würden uns freuen. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.